Vielen Dank der Theatergruppe für das kleine Theater, wo wir sehen konnten, wo schon mitten hineinführt in unser Thema Your Best Life. Wie sieht dein bestes Leben aus? Das Leben, das kann ja so unterschiedliche Züge annehmen. Und wenn man sich die Frage stellt, Your Best Life, wie kann ich das Beste aus meinem Leben herausholen? Dann muss ich sagen, ist das eigentlich eine gute Frage? Denn wir haben ja nur ein einziges Leben. Und wenn wir jetzt uns die Frage stellen, wie kann ich dieses einzige Leben, wo ich habe, bestmöglich gestalten, dann ist das eine sehr gute Frage. Wenn du dir diese Frage ganz persönlich schon gestellt hast, dann wirst du wahrscheinlich festgestellt haben, ganz so einfach ist es nicht, diese Frage zu beantworten. Denn es gibt verschiedene Dinge, die machen es uns schwer oder die verkomplizieren uns, diese Frage zu beantworten. Eine Sache ist zum Beispiel, dass wir in einer Multi-Optionsgesellschaft leben. Was ist eine Multi-Optionsgesellschaft? Ganz einfach, eine Gesellschaft, wo wir ganz viele Möglichkeiten haben zum Aussuchen. Wenn mich meine Frau zum Schoggi einkaufen in Coop schickt, ja, da bin ich dann vor einer Herausforderung. Welche Schoggi genau meint meine Frau? Welche soll ich kaufen? Da die Prix-Garantie oder doch lieber Lind? Und da Lind gibt es da auch verschiedene Sorten und da gibt es auch die feinen Praline, die roten Kügelier und so. Wahrscheinlich könnte ich unter 100 verschiedenen Schoggi-Sorten im Coop aussuchen. Also viele Möglichkeiten, wo wir aussuchen können. Und das ist nicht nur im Koop so, sondern auch, wenn wir einen Film anschauen, vielleicht über YouTube. Ich habe mal gelesen oder gehört, wenn man sich einen YouTube-Film von einer halben Stunde anschaut, wird in dieser Zeit so viel neues Filmmaterial bei YouTube hochgeladen, dass man eine ganze Woche schauen könnte. Und wenn man sich das vorstellt, und all das kann man sich aussuchen zu schauen und da muss man sich irgendwie entscheiden. Das ist eine Herausforderung. Und ganz besonders als junger Mensch ist man herausgefordert in unserer Multi-Optionsgesellschaft. Zum Beispiel bei der Berufswahl. Es gibt ja jedes Jahr mehr Berufe wie im vorhergehenden Jahr. Ganz früher, da war das noch so, wenn der Vater Schreiner war, war ganz klar, der Sohn wird auch Schreiner, steigt da ins Geschäft mit ein. Und da musste man sich nicht so viele Gedanken machen, was für einen Beruf soll ich wählen. Das war wie vorgespurt. Heute hat man viele Möglichkeiten. Das ist natürlich auch Glück für diejenigen, die nicht so gern dann schreinern wie der Vater, sondern lieber was anderes machen. Aber das bringt wieder seine Herausforderung mit sich. Auch bei der Partnerwahl ist es so, wenn wir uns überlegen, es gibt ungefähr 9 Milliarden Menschen und man ist noch vor der Partnerwahl. Welche von den 4,5 Milliarden soll ich heiraten? Das ist eine Herausforderung. Gut, die Chinesischsprachigen und Französischsprachigen, das, was man nicht so gut kennt, kann man schon mal ein bisschen ausgehen. Aber es gibt immer noch genügend andere Möglichkeiten, wo man dann hat. Und das ist dann eine Entscheidung, wo man treffen muss. Also, ihr versteht, worauf ich raus will, die Multi-Optionsgesellschaft, weil wir so viele Entscheidungsmöglichkeiten haben, das überfordert uns eigentlich. Was ist das Beste für mich? Ich kann ja nicht alles ausprobieren. Eine zweite Sache, die es schwer macht, das beste Leben für uns herauszufinden, das ist unsere Begrenzung. Selbst wenn wir wissen, das würde ich eigentlich gerne tun, wir sind begrenzt und können gar nicht alles tun. Ich weiß noch gut, wo ich ein Jugendlicher war, im Kindesalter, habe ich mich gern mit meinem Bruder verglichen und mein Bruder, der ist immer so sportlich gewesen. Ich wäre auch so gerne so sportlich gewesen wie mein Bruder, aber ich habe es einfach nicht hingebracht, so schnell zu rennen wie mein Bruder. Da bin ich einfach total begrenzt gewesen. Oder ein Traum von mir als Jugendlicher war, es wäre doch schön, hättest du so viel Geld auf der Seite, dass du gar keinen Beruf lernen musst, sondern einfach da von den Zinsen und Zinseszinsen und so leben und genug Geld auf der Seite, dass du dir ein bequemes, schönes Leben machen kannst und einfach das tun, wo du Lust hast. Aber ja, so gleich habe ich jetzt nicht geerbt und ja, meine Eltern, die leben ja noch, von daher hat man sowieso noch nicht geerbt. Und das ist jetzt einfach so, dass man seinen Lebensunterhalt bestreiten muss und auch einem Broterwerb nachgehen. Oder dann gibt es auch noch andere Dinge von den Umständen, die unser Leben begrenzen. Zum Beispiel, wenn einen ein Schicksalsschlag trifft. Plötzlich ein Unfall und plötzlich kann man nicht mehr laufen, querschnittsgelähmt. Und plötzlich ist man gelähmt, weil man einen Schicksalsschlag zu erdulden hat. Und dann ist man plötzlich in einer Krise drin. Von den Umständen her kann man wie begrenzt sein. Das erlebt man übrigens morgen. Da ist ein ganz interessanter Vortrag zu Krisen. Wo ist Gott? Wir haben da auch einen Interviewgast eingeladen, die Ruth Abbey, und die hat eine Krise nach der anderen erlebt und wie sie damit umgegangen ist, das ist hochinteressant. Also, worauf ich raus will, nicht nur die Multi-Optionsgesellschaft, die macht es uns schwer, das beste Leben für uns herauszufinden, sondern auch die persönlichen Begrenzungen und Begrenzungen, wo wir haben. Und dann ist noch eine dritte Sache, die uns das erschwert, das beste Leben für uns zu finden. Nämlich die Menschen um uns herum. Es ist ja nicht so, dass wir allein hier auf der Erde leben, sondern wir haben ja auch Menschen um uns herum und mit denen hat man zu tun als Geschwister. Ich bin mit drei Geschwistern aufgewachsen und da erlebt man das. Bruder will was, was ich habe, oder ich habe was, was der Bruder hat, und dann versucht man sich so gegenseitig abzuluxen und dann tut man sagen, schau, ich gebe dir das dafür, aber im Grunde genommen ist es viel schlechter, was ich dafür bekomme. So was macht man so als Kinder. Und wenn man erwachsen wird, da ist man in genau dem gleichen Fahrwasser drin. Nämlich, wenn man den Fernseher anschaut und die Werbung anschaut, da wird uns dann gesagt, das brauchst du, um glücklich zu sein. Das brauchst du, dass dein Leben zum guten Leben wird. Und ist es wirklich so? Man muss immer auch sehen, die Werbung, da will ja jemand mir was verkaufen, der will an mein Geld herankommen. Woher weiß ich, dass der andere wirklich das Beste für mich will? Und auch wenn man in der Partnerwahl drinsteckt als junger Mensch und dann wird man da umworben von jemandem. Und ja, das sieht alles schön und attraktiv aus und so. Und woher weiß ich, dass er wirklich auch eine echte, reine Liebe zu mir hat und nicht, dass er mich einfach irgendwie ausnutzen will und mich einfach so als Liebesspielball benutzen will? Das ist eine Schwierigkeit. Woher kann ich wissen, der andere meint es wirklich gut mit mir? Wo habe ich vertrauenswürdige Menschen um uns herum? Wenn ich dir jetzt einen menschlichen Rat geben müsste, wie kannst du dein bestes Leben finden? Müsste ich dich enttäuschen. Ich kann es nicht. Denn ich bin nicht allwissend, ich bin nicht allmächtig, ich kann es dir einfach nicht sagen. Aber nun haben wir ja eingeladen unter dem Motto Gott und du gleich Fragezeichen. Wir sind hier überzeugt, dass es den lebendigen Gott gibt und dass der lebendige Gott dir begegnen möchte, dass er zu dir reden will und dir auch Hilfestellungen geben möchte, das beste Leben zu finden. Aber auf Gottes Reden erwartet Gott auch eine Antwort, eine Reaktion von dir und deshalb auch das Fragezeichen. Und wenn wir jetzt in die Bibel, in Gottes Wort hineinschauen, da finden wir einen ganz interessanten Satz, eine ganz überraschende Antwort darauf, wie wir zum besten Leben kommen können. Ich schlage gerade mal die Bibel auf, und zwar im Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 10. Da spricht Jesus: Ich bin gekommen, damit sie, die Menschen, das Leben haben und es im Überfluss haben. Leben im Überfluss. Das bedeutet nicht einfach nur ein Leben, wo mein Leben für mich gefüllt ist, sondern Überfluss, das ist ja überfließend, dass mein Leben so gefüllt ist, dass es auch noch für andere reicht, dass mein Leben auch zum Segen für andere Menschen sein kann. Und jetzt ist noch was interessant. Hier heißt es: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Dieses Leben im Überfluss, das können wir uns nicht irgendwie selbst erarbeiten und uns selbst schaffen, sondern dieses Leben, das muss uns geschenkt werden. Jesus will uns dieses Leben schenken. Und da sind wir jetzt bei der entscheidenden Frage: Wer ist Jesus? Die Bibel sagt uns, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er ist wesenseins mit Gott, dem Vater. Einmal hat Jesus selbst von sich gesagt, übrigens im selben Kapitel vom Johannesevangelium: Ich und der Vater, wir sind eins. Und wenn man sich über Gott Gedanken macht und in die Bibel hineinschaut, da sieht man, da gibt es nicht nur Gott den Vater, Jesus, Gott den Sohn, sondern noch eine dritte Person, nämlich den Heiligen Geist. Gott den Heiligen Geist, das ist ein bisschen eine komplizierte Sache, das alles zu erklären, und ich will das auch nicht groß vertiefen. Mir hat etwas geholfen, das besser zu verstehen, und zwar so ein Kabel. Ich habe hier ein Kabel. Ein Kabel, aber es ist interessant, wenn man das Kabel so ein bisschen aufschneidet, da sieht man, da sind drei Käbelchen mit drin. Und so ist es auch mit Gott. Gott ist ein Gott, ein einziger Gott, aber Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, und jeder hat so seine spezielle Funktion. Ich möchte das jetzt nicht weiter vertiefen, sondern es geht ja bei uns heute Abend mehr um die Frage: Wer ist Jesus? Und warum Jesus für mein bestes Leben? Wenn Jesus wesenseins mit Gott, dem Vater, ist, können wir eins wissen von Jesus: dass er allwissend ist. Und das ist sehr relevant für uns, für die Fragestellung, wie sieht mein bestes Leben aus? Denn aus menschlicher Ebene allein in unserer Multi-Options-Gesellschaft können wir nicht wissen, was das Beste für uns ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, Urlaub zu machen, Fernsehfilme zu schauen, bei der Partnerwahl und so weiter und so fort. Wir sind mit den Entscheidungen, die wir zu treffen haben, eigentlich total überfordert. Aber jetzt gibt es da Jesus, der allwissend ist. In der Bibel, da lesen wir an einer Stelle, dass Gott jeden einzelnen Stern mit Namen ruft. Die Wissenschaftler, die wissen ja nicht mal, wie viele Sterne es gibt. Die können das nur irgendwie abschätzen und dann hochrechnen, und dann vermutet man, so und so viel Trilliarden oder noch mehr Sterne gibt es. Und dann tun sie sehr interessante, kreative Namen für die Sterne aussuchen, irgendwelche mit Zahlen und Nummern und so. Überhaupt nicht kreativ. Und Gott gibt jedem einzelnen Stern einen Namen. Und er kann sie unterscheiden. Krass, oder? Und das ist nicht nur auf die Sterne bezogen, sondern das ist auch auf uns ganz persönlich bezogen. In der Bibel heißt es an einer Stelle, dass Gott die Haare auf unserem Haupt, auf unserem Kopf gezählt hat. Also ich habe meine Haare noch nie gezählt. Auch nicht die, wo ausfallen. Und jetzt hat jeder von uns unterschiedlich viele Haare. Gott weiß das. So gut kennt uns Gott. Gott kennt uns besser als wir selber. Gott kennt dich durch und durch, deine ganze Vergangenheit und auch deine ganze Zukunft. Manchmal wisst man gerne, wie sieht es bei mir in 5 Jahren aus oder in 10 Jahren oder wie auch immer. Gott weiß darum. Und weil Gott um das weiß, kann er auch für uns das wissen, was für uns am allerbesten ist. Gott hat uns geschaffen. Wir sind nicht einfach nur das Produkt von unseren Eltern, von Vater und Mutter, sondern letztendlich hat Gott uns geschaffen. Er weiß, was das Beste für uns ist. Und das Schöne ist, Gott hat es uns auch gesagt. Er hat uns die Bibel gegeben. Und wenn man die Bibel aufschlägt und darin liest, da können wir so viele Ratschläge Gottes finden für die Ehe und Familie, für den Umgang mit dem Geld, die Art und Weise, wie wir arbeiten sollen, Thema Vergebung, Ängste, Umgänge mit Feinden und vieles mehr. Und ich möchte euch ermutigen, lest die Bibel, lest viel und regelmäßig darin, damit ihr die Weisheit Gottes für euer Leben kennenlernt. Aber jetzt ist Jesus nicht nur allwissend, er ist auch allmächtig. Jesus hat einmal gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Was für ein Gegensatz zu unseren Begrenztheiten. Wir haben nicht alle Macht. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wo Jesus hier auf der Erde war, vor rund 2000 Jahren, da hat er es ja auch bewiesen. Er hat Kranke geheilt. Menschen mit allen möglichen Krankheiten hat er geheilt. Wenn wir in die Medizin und medizinische Forschung reinschauen, was heute alles möglich ist, da können wir sehr, sehr dankbar sein. Ich bin dankbar dafür. Ja, hier und da durfte ich auch schon einen Arzt in Anspruch nehmen und wahrscheinlich ohne ärztliche Hilfe wäre ich nicht da. Ich hatte mal auch eine Autoimmunerkrankung, eine Blutkrankheit und ja, sah sehr kritisch aus. Also ich habe nichts davon gespürt. Die Ärzte haben das dann mir einfach auch gesagt. Aber dank ärztlicher Hilfe konnte mir da geholfen werden. Aber ich muss sagen, wer hat den Ärzten die Weisheit gegeben? Und all das, was man erforschen kann, wer hat das gemacht? Letztendlich Gott. Und wo Jesus auf der Erde war, da hat er auch Dinge gemacht, die kein Arzt zustande bringt. Wir sehen, dass Jesus Blinde sehend gemacht hat. Lahme konnten wieder gehen durch Jesu Wirken. Ja, sogar Tote hat Jesus auferweckt. Und noch viele andere Wunder kennen wir von Jesus. Mit 5 Broten und 2 Fischen hat er 5000 Männer satt gemacht und dazu noch Frauen und Kinder. Oder auch im Hinblick auf Finanzen hat er schon mal ein Wunder gemacht. Der Petrus, der sollte seine Tempelsteuer zahlen und der hatte gerade nicht die passenden Münzen dazu parat. Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, wirf deine Angel aus. Und im Mund von dem Fisch, wo er gefangen hat, hat er das Geld gefunden, um auch die Steuer zu zahlen. Also Jesus hat Mittel und Möglichkeiten, die wir nicht haben. Er ist unbegrenzt in seinen Möglichkeiten, ganz im Gegensatz zu uns. Jesus ist nicht nur allwissend und weiß, was das Beste für uns ist, er ist auch allmächtig. Er kann es auch tun. Und jetzt sitzt du vielleicht da und denkst bei dir, ist ja schon schön und recht, dass Gott das alles weiß, was gut und recht für mich ist und dass er es auch machen kann. Aber woher weiß ich, dass Gott auch das Beste für mich will? Ich habe mein Leben doch bisher selbst irgendwie meistern müssen. Und wie kann ich sicher sein, dass Gott mich liebt, dass Gott sich für mich interessiert, dass er es gut mit mir meint? Nun, Es gibt einen Beweis dafür, dass Gott dich liebt und dass Gott es gut mit dir meint. Und das sehen wir hier, diesen Beweis. Das Kreuz, wo Jesus für dich und mich gestorben ist. Es gibt viele Menschen, die verstehen nicht, warum musste Jesus am Kreuz sterben? Jesus hat doch nie irgendeinem Menschen etwas Böses getan. Jesus hat doch nie etwas Falsches getan oder gesagt. Warum musste Jesus so grausam sterben? Mit diesen Nägeln in den Händen und den Füßen, wo so viele Schmerzen verursacht haben. Mit der Dornenkrone, mit der Verspottung von den Menschen. Warum musste Jesus sterben? Die Bibel gibt eine Antwort. Aus Liebe. Aus Liebe zu dir, aus Liebe zu mir, aus Liebe zu uns. Denn die Bibel sagt uns, aufgrund unserer Sünde, aufgrund von dem, dass wir unsere eigenen Wege gegangen sind, weil wir nicht nach Gott gefragt haben, haben wir eigentlich Gottes Gericht verdient? Wir haben eigentlich es verdient, von Gott bestraft zu werden. Und in der Bibel, da heißt es ganz klar, der Lohn der Sünde ist der Tod. Eigentlich haben wir den Tod verdient. Und damit ist nicht nur gemeint, dass wir am Ende unseres Lebens einmal sterben müssen, sondern auch in der Ewigkeit getrennt von Gott sein müssen, der ewige Tod. Und die Bibel redet auch von einem Ort, wo Heulen und Zähneklappern herrscht. Aber eben am Kreuz, da sehen wir Gottes Liebe für uns. Am Kreuz, da starb Jesus für dich und für mich. Jesus, er hat unsere Sünde auf sich genommen. Er, der ohne Sünde war, hat unsere Sünde auf sich genommen. Er hat die Strafe getragen, die wir eigentlich verdient werden. Die Strafe getragen, die wir verdient hätten. Aber Jesus ist nicht tot geblieben, Jesus ist von den Toten auferstanden. Gott hat ihn auferweckt und nun sitzt Jesus zur Rechten Gottes. Und weil dem so ist, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist, kann er uns heute die Sünden vergeben und uns das Geschenk machen, ein ewiges Leben mit Gott. Es gibt eine Bibelstelle, die bringt das wunderbar zum Ausdruck, diesen Tauschhandel. Wir dürfen Jesus unsere Sünde bringen und dafür beschenkt uns Gott reich. Und diese Bibelstelle, die steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. Da heißt es, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus verließ nicht nur die himmlische Herrlichkeit bei Gott. Der Sohn Gottes, der erlebte es auch, was es voll und ganz heißt, Mensch zu sein. Also Jesus hat Zimmermann gelernt bei seinem Vater, dem Josef, und hat gewusst, was es bedeutet, früh aufzustehen. Er kannte den harten Arbeitsalltag. Er wurde arm für uns. Und er wurde noch ärmer eben. Er ging bis zum Tod am Kreuz, wo er unsere Sünde auf sich nahm. Wir können das gar nicht recht verstehen, was das für Jesus bedeutet hat, diese bittere Armut, diese Schmerzen zu tragen, diese Qualen und auch von Gott bestraft zu werden für unsere Sünde. Warum hat Jesus das gemacht? Aus Liebe zu uns, weil er das Beste für uns will. Das Kreuz ist der Beweis von Gottes Liebe zu uns. Und das Kreuz macht es uns möglich, dass wir reich werden können, dass wir das ewige Leben bekommen können. Gott bietet einem jeden von uns dieses Geschenk an. Und wie können wir dieses Geschenk annehmen? Ich möchte dazu zwei Bibelstellen vorlesen. Die erste Bibelstelle steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Da steht: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott ist ein heiliger Gott. Und damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können, damit wir das beste Leben haben können in Gemeinschaft mit Gott, ist eins wichtig, dass wir Vergebung unserer Sünden haben. Niemand von uns ist perfekt. Jeder von uns hat gesündigt, einschließlich mir. Und für unsere Sünden ist Jesus gestorben und auferstanden. Und jetzt heißt es hier, wenn wir unsere Sünden bekennen. Das braucht eine Entscheidung, das braucht einen Schritt von uns. Einmal, dass wir anerkennen, ich bin ein Sünder. Ich bin meine eigenen Wege gegangen. Ich habe Gottes Gebote übertreten. Und jetzt tue ich im Gebet meine Sünden Jesus bekennen und sagen: Herr Jesus, vergib du mir, dass ich gelogen habe. Vergib du mir, dass ich gestohlen habe. Vergib du mir meine Sünden. Und dann bekennen wir unsere Sünden im Gebet vor Gott. Und dann heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir sind rein vor Gott. Wir dürfen Vergebung unserer Sünden haben. Und dann braucht es noch einen zweiten Schritt. Nämlich, da steht im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 12. Da steht: Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist ein ungeheures Vorrecht, denen, die ihn aufnahmen. Also wenn wir im Gebet sagen: Herr Jesus, ich akzeptiere dich als meinen Retter und als meinen Herrn, komm du in mein Leben, du sollst mein Gott sein. Ich möchte dir nachfolgen. Dann bekommen wir ein unglaublich großes Vorrecht, nämlich dass wir Kinder Gottes werden dürfen. Wir haben das Anrecht, Kinder Gottes zu sein. Mit anderen Worten bedeutet das, wir dürfen wie? Erben Gottes sein. Gut, Gott stirbt nie, aber wir sterben eines Tages. Und wenn wir sterben, haben wir dann das Anrecht, bei unserem Vater im Himmel zu sein. Bei unserem ewigen Zuhause in der himmlischen Herrlichkeit, wo es kein Leid, kein Schmerz, kein Unheil gibt. Das ist ein riesengroßes Vorrecht. Wir wissen, wo wir eines Tages sein werden, wenn wir sterben. Kind Gottes sein. Aber Kind Gottes sein, das bedeutet nicht nur ein Vorrecht haben, wenn wir einmal sterben, sondern schon jetzt dürfen wir erleben, wie Gott, der lebendige Gott, sich um uns kümmert, wie um seine Kinder. Im Gebet, da dürfen wir als Kinder Gottes unsere Sorgen Gott bringen und sagen: Herr Jesus, du siehst, was mich beschwert, du siehst meine Lasten, bitte hilf du mir. Oder wenn wir nicht genau wissen, wie sollen wir uns entscheiden, bei wichtigen Entscheidungen, da dürfen wir das im Gebet vor Gott bringen. Und in der Bibel, da gibt es eine wunderbare Verheißung, wo es heißt, wem an Weisheit mangelt, der soll bitten und sie wird ihm gegeben werden. Eine wunderbare Verheißung. Wir dürfen mit dem allwissenden Gott leben und auch erfahren, wie er uns führt und leitet. Ja, und vor allem verspricht er uns auch, uns nie zu verlassen. Manchmal kommen wir auch als Gläubige in eine Krise, in eine tiefe Krise von den Umständen her oder sonstige Dinge, die uns das Leben schwer machen. Aber in allem dürfen wir wissen, und Gott verspricht, ich werde bei dir bleiben bis ans Ende der Weltzeit. Und das ist das beste Leben, was ein Mensch haben kann. Ein Leben mit dem lebendigen Gott, der allwissend ist, der allmächtig ist und der uns liebt. Und eigentlich ist es unglaublich, was Gott uns in seiner Liebe anbietet. Er will unsere Sünden nehmen und uns beschenken mit der Vergebung und mit dem ewigen Leben. Das ist eine gute Tauschhandel, würde ich sagen, oder? Und das tönt fast wie aus der Werbung: schmutzige Wäsche rein, weiße Wäsche raus und perfekt, was willst du mehr? Und das alles gratis und franko, weil Gott uns das in seiner Liebe als Geschenk anbietet. Aber ist das wirklich so? Gibt es da nicht noch irgendeinen Haken? Bietet Gott uns das wirklich umsonst an? Ich muss sagen, nein, ganz so kostenlos ist das nicht. Es kostet dich auch was. Und was dich das kostet, das möchte ich vorlesen. Nämlich, das steht im Matthäusevangelium, Kapitel 16, Abvers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Wenn du das beste Leben gewinnen willst, das es gibt, das ist das Leben unter der göttlichen Führung, dann kostet dich das etwas. Dann kostet dich das dein Leben. Dein Leben hingeben, das bedeutet, dass du nicht mehr selbst das Sagen hast in deinem Leben, sondern dass Jesus das Sagen in deinem Leben haben darf. Das ewige Leben, das musst du dir nicht erkaufen mit irgendwelchem Geld oder mit irgendwelchen Werken, frommen Werken oder so, sondern das ewige Leben, das ist ein Geschenk Gottes an dich, das er dir anbietet im Tausch gegen dein Leben. Das ist die Bedingung, dass wir dieses beste Leben erhalten, die Lebenshingabe an Jesus Christus. Und ich möchte dich jetzt ganz konkret fragen: Bist du dafür bereit? Bist du dafür bereit, dein Leben Jesus hinzugeben, dass du das Beste gewinnst? Jemand hat einmal gesagt: Der ist keiner, also der ist kein Blödmann, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Also ich wiederhole den Satz gerade nochmal, der ist so gut. Der ist keiner, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Unser Leben, das endet einmal, das können wir nicht behalten. Aber wir können das ewige Leben bei Gott gewinnen. Ich will es nochmal anders sagen. Wenn du dein Leben an Jesus hingibst, dann verlierst du etwas. Dann verlierst du etwas. Ganz klar. Du kannst nicht mehr das Sagen über dein eigenes Leben behalten, sondern das musst du Jesus hingeben. Zu manchen Dingen gibt es unter der Führung von Jesus ganz klar Nein zu sagen, weil das Sünde ist. Es gibt andere Dinge, wo uns die Bibel, wo uns Gott auffordert, wo wir tun sollen, wo wir vielleicht im Moment gerade nicht ganz so Lust haben. Aber wo wir wissen, es ist gut und richtig, weil es Gottes Wort uns so sagt. Aber auf der anderen Seite tust du auch etwas verlieren, wenn du dein Leben nicht Jesus hingibst? Was verlierst du, wenn du dein Leben nicht Jesus anvertraust? Du verlierst das Leben, das sich Gott für dich ausgedacht hat. Derjenige, der weiß, was das Beste für dich ist, der dich führen kann und leiten kann, der in dein Leben eingreifen kann, wie niemand sonst, der hat ein Leben für dich parat. Aber nur unter der Nachfolge von Jesus Christus. Und dieses Leben kannst du verpassen, wenn du dein Leben nicht an Jesus hingibst. Ich möchte jetzt den Vortrag nicht beenden mit dem Stichwort verlieren. Du verlierst so oder so. Du verlierst entweder dein Leben an Jesus oder du verlierst das Leben, das Gott für dich bereit hat, sondern ich möchte mit dem Stichwort gewinnen enden. Gott macht dir das beste Angebot, das es gibt. Das Leben in Gemeinschaft mit ihm. Möchtest du dich darauf einlassen? Er möchte dir deine Sünden vergeben und dir ewiges Leben schenken. Du darfst dich auf dieses Angebot einladen und wir wollen dir heute Abend auch Gelegenheit dazu geben. Wir haben hier verschiedene Gesprächsmitarbeiter, die sind gekennzeichnet. Auf die darfst du gerne zugehen. Wir haben aber auch, wenn du dir es gerne noch überlegen möchtest, eine Kontaktkarte, wo man ausfüllen kann. Oder wir haben auch einen Glaubensgrundkurs, wo man dann noch ein bisschen vertieft auf Glaubensfragen eingehen, wenn du noch mehr drüber nachdenken musst, Fragen hast. Ich möchte dich heute Abend auffordern, Gott und du gleich Fragezeichen. Lass diese Frage nicht durchs eine Ohr reingehen und durchs andere Ohr rausgehen, sondern nimm sie mit und beantworte sie. Wie stehst du vor Gott? Und bitte ihn, dir den rechten Weg zu zeigen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wenn wir ans Kreuz schauen, da sehen wir die großen Kosten, die du getragen hast, um uns das beste Leben zu ermöglichen, das es überhaupt gibt. Das Leben in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Herr Jesus Christus, du warst bereit, aus Liebe zu uns die himmlische Herrlichkeit zu verlassen. Du warst bereit, diese Qualen am Kreuz auf dich zu nehmen, damit wir durch den Glauben an dich Vergebung unserer Sünden und ewiges Leben haben können. Und wir haben dir unser Leben zu verdanken. Du weißt, was das Beste für uns ist. Und du kannst alles gut und recht wenden in unserem Leben. Du kannst uns führen und leiten. Und du weißt, wo Leute von uns heute Abend angesprochen waren oder immer noch sind und vielleicht auch eine Entscheidung, eine Glaubensentscheidung ansteht. Ich bitte dich, dass du sie führst und leitest, bis sie zum Ziel gelangen, zum Ziel bei dir. Amen.